Guten Morgen. Oh, die Maske, die muss nicht dranbleiben, ne? Die darf ich absetzen, das ist gut. Ja, vielen Dank für das Lied, dass ihr in dem Wunsch nachgekommen seid. Gnade so wunderbar, da soll es heute auch ein bisschen ein Stück weit drum gehen. Boah, die Sonne blendet mich da aber. Sehr gut, guck mal dahin, da ist das Licht. Wir haben gerade eben Gnade gesehen, wie Gott in den Familien Gnade schenkt und Kinder gibt. Und Kinder schenkt. Wir als Christen, wir als Gläubige leben auch in der Gnade. Durch Jesus Christus sind wir verbunden mit Gott und haben ein ewiges Leben. Gnade so wunderbar, Gnade so unfehlbar. Wunderbar, vielen Dank. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, oh nein, stopp. Kommen wir zum Thema. Jetzt habt ihr schon gesehen. Schneeleoparden. Die kommen blind zur Welt und die bleiben circa 3 Monate in der Höhle, wo die geboren sind oder wo die auf die Welt gekommen sind. Und in dieser Zeit sind sie ganz nah dran bei der Mutter. Die lösen sich fast gar nicht von der Mutter, 3 Monate lang, und sie werden von ihr versorgt. Erst nach circa 3 Monaten fangen sie an, langsam auf ihren kleinen süßen Tatzen die Gegend zu erkunden und die Gegend unsicher zu machen, aber immer nah bei der Mutter. Immer ganz nah dran bei der Mutter. Sie lernen von ihr alles, was sie zum Überleben brauchen. Deswegen ist es so wichtig, dass sie bei ihr sind. Und Schneeleoparden werden erst circa mit 2 Jahren selbstständig. Dann gehen sie los und erkunden die Gegend allein. Bei den Kängurumüttern ist es etwas anders. Sie tragen das Baby im Bauch, im Beutel. Ja? Nach der Geburt, da krabbelt das Neugeborene da so. Wahrscheinlich springt es da auch noch so rein. Und dann bleibt es da. Es bleibt, muss ich mal lesen, 2 bis 3 Monate in dem Beutel der Mutter und geht nicht weg von ihr, bleibt ganz nah dran, und ungefähr nach einem halben Jahr verlässt das Junge dann diesen sicheren Hafen der Mutter. Bei den Affenmüttern, den Orang-Utans, da ist es etwas anders. Also ich wurde vorhin bei der Präsentation, wo ich die oben abgegeben habe, gefragt, ob ich euch mit den Tieren vergleichen will. Nein. Nicht wirklich. Aber bei den Affenmüttern oder bei den Schimpansen ist es anders. Die tragen die Kinder 3 bis 4 Jahre lang mit sich herum. Die ersten Monate am Bauch, und nach diesen Monaten springen die Kinder auf den Rücken. Und die tragen die ganze Zeit die Kinder mit sich. Und die Kinder bleiben ganz nah dran bei der Mutter. Erst mit 7 bis 9 Jahren, da stehen die Affen dann selbstständig auf den Beinen. Jetzt muss ich doch die Parallele schlagen, ne? Bei uns Menschen ist es ja nicht anders, oder? Also da kommen die Kinder auf die Welt, wir als Kinder sind auf die Welt gekommen, und dann sind wir auch ganz nah dran bei den Eltern, bei der Mutter. Und das ist wichtig, sie versorgt uns und die Eltern kümmern sich um uns. Aber die Zeit kommt irgendwann, wo sich die Kinder lösen von der Mutter. Das ist ganz natürlich, das ist ganz normal. Aber bei den Orcas oder Schwertwale ist es wiederum anders als bei den üblichen Tieren. Die Eltern, die kümmern sich hier bei denen das ganze Leben lang um die Jungen. Und die Jungen und die Eltern haben so eine feste und intensive Beziehung zueinander, dass sie gar nicht ohne einander können. Und die bleiben das ganze Leben an der Mutter dran. Und das sind viele Wissenschaftler, die haben gemerkt, wenn ein Elternteil stirbt oder die Mutter stirbt, dann geht es diesen Jungen ganz schlecht. Und es ist schwer zu überleben. Also sie bleiben das ganze Leben an der Mutter dran. Ja, so einen kleinen Exkurs mal in die Naturwelt. Das Thema heute, was ich mit euch durchgehen wollte, ist dranbleiben. Ja, dranbleiben. Vor ein paar Wochen, da haben wir hier im Gottesdienst, wurde uns aufgezeigt, was das deutlichste Zeichen ist, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Ja, nämlich die Frucht des Geistes. Der Geist Gottes, den wir als wiedergeborene Christen bekommen haben, arbeitet an uns und bringt in uns Frucht hervor, Eigenschaften hervor, die sichtbar sein sollten. Anders geht es nicht. Und ich saß dann hier in der Reihe und es ist theoretisch alles klar. Ich habe sofort verstanden, ich habe auch Amen sagen können. Aber irgendwie wurde mir wieder bewusst, dass die Frucht des Geistes in meinem Leben eher im Verfaultprozess sich befindet, als dass es im Wachstum steckt. Irgendwie kommt da nichts mehr. Wenn eine Frucht vom Baum abfällt oder runterfällt, dann vergammelt sie sehr schnell. Wir haben Kirschen bei uns im Garten. Und wenn die runterfallen, bevor die reif sind, ja, dann kannst du da drauf treten, hast du Dreck am Schuh. Ja, die kannst du nicht mehr genießen. In welcher Phase befinden wir uns in unserem geistlichen Leben momentan? In welcher Phase befinden wir uns in der Heiligung zurzeit? Wo stehen wir? Sind wir noch fest mit Gott verwurzelt? Sind wir noch ganz nah an ihm dran? Darum soll es heute gehen. Lass uns heute die Auswirkungen des Christenlebens anhand von dieser Frucht des Geistes mal anschauen. Ich möchte zwei Sachen heute besprechen. Das eine ist, was bedeutet Frucht des Geistes? Was ist das überhaupt? Was meint die Bibel damit? Was meint Paulus damit? Und dann gehen wir auch noch kurz ein auf eine Frucht. Mehr schaffe ich heute nicht. Und das zweite ist, wie können wir es schaffen, an der Frucht oder gute Frucht zu bringen, hervorzubringen? Wie können wir es praktisch umsetzen? Ihr kennt den Vers, den ich gewählt habe. Ruft mal rein. Galater 5, 22, genau. Kann denn jemand auswendig aufsagen? Ich lese ihn euch vor. Der wird auch angestrahlt. Ich möchte es anhand von Galater 5, 22 machen. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Lasst es nochmal angestrahlt und ihr lest euch nochmal diese Frucht des Geistes mal vor, für euch selber. Und vielleicht könnt ihr schon bewerten, wo ihr einen Haken hintermacht oder ein Fragezeichen hintersetzt. Das sind viele Eigenschaften, die Paulus hier aufzählt, 9 insgesamt. Und eine davon, habe ich gesagt, werden wir uns gleich mal anschauen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich kurz mal zusammenfassen, um was es hier eigentlich im Galaterbrief geht. Ja? Und dann auch direkt in den ersten Punkt, was bedeutet es, die Frucht des Geistes. Paulus schreibt diesen Brief in eine Zeit in der Gemeinde in Galatien, in der sich Irrlehre breit gemacht haben. Ja, da kamen dann Menschen, die haben die Freiheit, die Jesus denen geschenkt hat, wieder einzäunen wollen. Ja, also wieder ein Gesetz draus machen, irgendwie was drumherum bauen, weil so frei können wir ja gar nicht sein. Da haben die gesagt, du musst die Gesetze halten, du musst Speisevorschriften befolgen, du musst dich beschneiden lassen, sonst geht das gar nicht und so weiter. Also die Freiheit des Evangeliums wurde wieder in das Gefängnis der Gesetzlichkeit zurückgedrängt. Ja? Kurz zusammengefasst könnte man sagen, Jesus plus. Du hast Jesus, du bist bekehrt, ja, du bist gerettet, aber gewisse Feiertage musst du noch bestimmen, musst du noch einhalten, plus Gesetze, plus Gebote, anders geht es nicht. Und das hat Paulus auf die Palme gebracht. Das gefiel Paulus gar nicht, denn er sagte, dadurch zerstört ihr die Rettung Jesu Christi, wenn ihr das macht. Und Paulus zeigt dann auf und es macht ihnen deutlich, dass sie falsch liegen. Und dann stellt er auch, gerade hier in Galater Vers Kapitel 5, stellt er das Leben mit Christus und das Leben ohne Christus gegenüber und stellt eine Parallele auf. Also er macht deutlich, es muss einen Unterschied geben. Es muss einen Unterschied geben, wenn du bekehrt bist, wenn du Christ bist oder nicht. Gläubige müssen anders sein als welche, die keine Kinder Gottes sind. Ist uns das ständig bewusst? Ist uns das klar? Jeden Tag. Wachen wir morgens auf und ist uns klar, dass wir Christen anders sein sollten als die Welt um uns herum? Oder haben wir es in dem Trubel der momentanen Situation aus den Augen verloren? Wir leben ja in einer verrückten Zeit, in der sehr viel geschieht, in sehr viel passiert. Wir hören auch sehr viele unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen und die werden sogar von uns erwartet, sie so anzunehmen. Es ist sehr verrückt gerade, was alles so passiert. Und man hört sehr vieles und man beschäftigt sich damit. Die einen macht es wütend, die anderen gleichgültig, die anderen folgen und unterschiedlich. Ja? Jeder ist unterschiedlich, wie er mit den Situationen umgeht. Und da kann es schon mal vorkommen, dass wir die Sicht auf diese Dinge, die Gottessicht, aus den Augen verlieren. Dass wir uns mit den Meinungen der ganzen Welt beschäftigen, Meinungen von Freunden und Familien, aber Gottessicht, wie er in der Bibel schreibt, was passieren muss, wie er die Welt sieht, wie er die Zeit einplant, total aus den Augen verlieren. Und uns nicht mehr mit ihm beschäftigen, sondern weil andere Dinge wichtiger sind, uns eher damit beschäftigen. ist die Auswirkung des Geistes, die im absoluten Kontrast zu dem Werken des Fleisches steht, bei mir sichtbar im Leben, im Alltag. Das hat mich beschäftigt, das hat mich nicht losgelassen und letztendlich musste ich darauf mir eine persönliche Antwort geben. Wie oft richte ich den Blick nach oben zu Jesus hin? Wie oft richte ich den Blick zu dem hin, was unsichtbar ist? Und lasse mich nicht ablenken von dem, was sichtbar ist, was hier passiert und was hier geschieht. Wir finden in der Bibel das Beispiel von der Frucht sehr häufig. Zum Beispiel Psalm 1, ja, da wissen wir: wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, sondern nachsinnt über das Gesetz Tag und Nacht. Ja, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Oder auch Johannes 15, Vers 5 ist der Vers des Tages der Bibel-App heute oder gestern. Und da heißt es: ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr an mir bleibt und ich in euch, so werdet ihr Frucht bringen. Da wird die Frucht sehr oft deutlich. Und ich habe mich gefragt, wem nützt die Frucht etwas? Für wen ist die Frucht nützlich? Für die Frucht selber? Für den Ast, für den Zweig, an der ihr hängt? Ist die Frucht nützlich für den Baum, damit der einfach schön ist? Ja, es gibt gewisse Bäume, wenn da nichts dranhängt, sieht der nicht gut aus. Ja, wenn da was dranhängt, ja, schön, schöner Baum. Für wen ist die Frucht nützlich? Ist die Frucht vielleicht für andere da? Für mein Gegenüber? Frucht ist nicht dafür da, für sich selber, sondern für den Nächsten, vor allem für den Gärtner, für den Besitzer dieses Baumes, dieses Gartens. Die guten Eigenschaften sind also für mein Gegenüber. Lass uns doch mal hier die Eigenschaften anschauen. Was ist denn da? Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wenn ich super gut in Liebe bin, wem nützt es denn? Mir selber? Oder nützt es euch? Freude, Friede. Wenn ich Frieden stiften möchte, wem nützt es dann? Mir? Oder habt ihr auch was davon? Genauso Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Das ist ein Thema, ja, bei uns Menschen. Wem nützt denn das alles? Nützt es mir etwas oder habt ihr was davon? Ich würde sagen, es nützt mir auch etwas, ja, wenn ich mich ein bisschen selbst beherrschen kann oder wenn ich Liebe in mir habe, nützt es mir auch. Aber am meisten profitiert doch mein Gegenüber davon. Aber vor allem profitiert Gott davon. Gott wird geehrt durch diese Eigenschaften, wenn das in unserem Leben vorkommt. Und ich frage mich, sind wir dazu bereit? Wollen wir das? Wollen wir, dass Gott durch mein Leben geehrt wird? Wollen wir, dass mein Gegenüber, will ich, dass ihr profitiert von dem, wie ich lebe? Oder seid ihr mir so egal, dass mir die Eigenschaften egal sind? Die Frucht des Geistes ist das Ergebnis der Gnade Gottes in uns. Durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, wird in uns Frucht entstehen. Ja, das ist eine Auswirkung der Gnade in uns. Sie wird nicht künstlich an uns dran getackert. Ich habe hier diesen Ast hier gesehen da hinten. Ne? Seht ihr den auch? Da sind dann so Blumen, so wunderschöne. Ich würde mal gerne wissen, ob die gut riechen. Wahrscheinlich nicht. Das wird einfach so von außen dran gemacht. Und so gibt es auch viele Obstschalen, die sehen echt aus. Und dann stehen die auf dem Tisch und dann kommt man hin, boah, lecker, beißt da rein, Plastik. Ja. Diese Eigenschaften, diese Frucht ist nicht an unserem Baum, an unserem Lebensbaum dran getackert worden. Sie ist keine Frucht aus Kunststoff. Warum ist das so wichtig zu verstehen? Wenn wir nicht verstehen und akzeptieren, dass zuerst in uns geistliches Leben sein muss, wenn in uns Leben fließen muss, dann meinen wir, durch unsere äußeren Anstrengungen unsere Verhaltensweisen ändern zu können. Und dann sagen wir uns, okay, ich bin so aufbrausend, ich muss mal ein bisschen mehr Selbstbeherrschung üben. Ja, und dann setze dich hin und denkst, nee, diesen Punkt, den werde ich jetzt so machen und da werde ich jetzt anders reagieren. Und wenn die Kinder dann ankommen und mir auf den Fuß treten bei meinen neuen weißen Schuhen, ich werde mal da nicht so böse drauf sein, ich werde mal aufpassen. Ich muss ein bisschen mehr Freundlichkeit üben. Ich laufe immer so böse rum und alle sagen, oh, was ist mit dir, geht's dir gut oder geht's dir schlecht, du läufst immer so böse. Ich muss ein bisschen freundlicher sein. Ich schaffe das. Und wir versuchen, unsere Verhaltensweisen einfach zu ändern und sagen, ich muss das ja jetzt mal ändern, weil so kann es ja nicht weitergehen. Und dann gibt es viele Menschen, die am Glauben sehr stark interessiert sind. Sie gehen gerne zur Kirche. Vielleicht sind sie auch christlich orientiert. Die christlichen Werte finden sie extrem wichtig und auch gut. Und sie meinen, sie können gute Frucht bringen, allein durch ihre eigene Anstrengung. Allein dadurch, dass ich es jetzt möchte. Doch das tut es nicht. Solche Frucht hat kein Leben in sich. Da fließt, da ist keine Grundlage für die Frucht. Wenn jemand seine Gewohnheiten ändern möchte, und es ist es erstmal gar nicht schlecht. Also ich will jetzt nicht sagen, ändert nichts, wenn ihr keine Christen seid. Nein, es ist gut. Es ist auch lobenswert. Aber es ist nicht empfehlenswert. Weil es hat keinen Bestand. Es hat kein Fundament. Es hat kein Leben in sich. Denn ohne eine Veränderung des Herzens, ohne eine Veränderung meines Inneren, ist es nicht das Werk des Heiligen Geistes. Und dann kann es, ja, es kann gelingen, es kann gut werden, aber es hat keinen Bestand. Es kann nicht auf Dauer bestehen bleiben. Und vor allem, wem nützt es in dem Moment? Wenn ich sage, ihr sollt ein bisschen freundlicher sein, ein bisschen mehr Liebe machen oder mehr Liebe haben zu meinem Nächsten. Wem nützt es in erster Linie? Weil es egoistisch ist, dient es erstmal mir. Und es ist nicht ausgerichtet auf meinen Nächsten. Dann habe ich ja einen Vorteil dadurch, dann mache ich es. Es hat keinen Bestand, es dient nicht dem Nächsten in erster Linie. Denn man ist ständig dabei, das äußere Erscheinungsbild zu verändern, zu wahren, ja, dass die bloß nicht sehen können, wie du wirklich bist, und Früchte zu simulieren, die einfach nicht echt sind. Irgendwann mal geht es wahrscheinlich auch jemandem auf den Nerven, sich ständig anstrengen zu müssen. Ständig soll ich jetzt nett sein und freundlich sein, jetzt fühle ich mich aber gerade nicht dabei. Die meisten von uns kennen eine Zeitschaltuhr, ne? Oder? Zeitschaltuhr? Wer kennt keine Zeitschaltuhr? Ich gucke mal zu den Kindern. Mein 6-Jähriger hat gefragt, was ist eine Zeitschaltuhr? Also ich habe eine an der Heizung. Ich hätte die gerne ausgebaut, aber dann wird die Heizung nicht funktionieren. Ihr wisst, was ich meine, ne? Man stellt ein, wann da der Strom fließen soll und wann nicht. Man kann den ständigen Strom, der im Haus fließt, dadurch kontrollieren. Man kann sagen, bitte jetzt Strom, jetzt kein Strom. Ja, das ist eine Zeitschaltuhr. Und so ist es auch oft im Geistlichen. Oft setzen wir da auch eine Zeitschaltuhr ein. Und ich frage mich, sind wir ständig mit der Quelle verbunden, die da in uns fließt? Oder haben wir so eine Uhr in uns drin, wo wir sagen, jetzt brauche ich gerade Zufluss und jetzt gerade nicht. Jetzt möchte ich das gerade, jetzt nicht. Und in der Zeit von da bis da brauche ich es erst recht nicht. Und dann stellen wir uns den Zufluss, die Quelle unseres Lebens, stellen wir in die Zeitschaltuhr ein, wann wir es wollen und wann wir nicht, wann es uns passt und wann nicht. Aber das Wort in Psalm 1 oder auch in Johannes 15, das beschreibt dieses in mir bleiben oder nachsinnen Tag und Nacht, das bedeutet einen permanenten Zufluss zu Gott zu haben. Permanent dran zu sein und keine Zeitschaltuhr dazwischen eingebaut zu haben. Denn das Ziel einer Frucht ist es zu wachsen, ist reifer zu werden, schmackhaft zu sein. Und dazu müssen wir mit dem Wachstumsspender verbunden sein. Wir können nicht sagen, hier ja, hier nein, jetzt ja, jetzt nein. Für uns als Kinder Gottes muss es das Ziel sein, die Auswirkungen des in uns lebenden Geistes, dass es immer mehr wächst, dass es größer wird, dass es stärker wird, damit wir zur saftigen, reifen Frucht werden. Aber das geschieht nun mal nicht durch eigene Leistung, denn da ist kein Leben drin, sondern Gott ist es, der das bewirkt. Gott ist es, der das macht. Und nur wenn wir mit ihm verwurzelt sind und wenn wir an ihm dranbleiben, dann wächst es. Und nur dann. Paulus hat uns hier viele Eigenschaften aufgeschrieben. Wie gesagt, ich möchte gerne zum Ersten kommen. Und weil Paulus das als Erstes schreibt, möchte ich das auch heute durchgehen, nämlich Liebe. Ja, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Welche Liebe ist hier gemeint? Zwischenmenschliche Liebe. Okay. Noch eine Idee? Vorschlag? Welche Liebe hier gemeint ist? Schwesterliebe. Agape? Göttliche Liebe? Also ich würde auch sagen, dass die menschliche Liebe hier wir ausschließen können. In erster Linie. Weil auch unter sich liebenden Menschen, Freunde, Geschwister, Ehepartner, kann es immer wieder böses Blut geben. Und da geschehen böse Dinge. Obwohl man den anderen liebt, verletzt man den anderen. Es ist nicht die menschliche Liebe gemeint, sondern die göttliche. Und das finden wir in Römer 5, Vers 5. Da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Daraus resultiert die Brüderliebe, daraus resultiert auch die zwischenmenschliche Liebe. Die kommt da nicht zu kurz. Aber die göttliche Liebe ist in uns ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Und sie ist das Referenzmodell. Gesundheit. Sie ist das Modell, woran wir uns orientieren müssen. Die göttliche Liebe. Diese Liebe soll in uns wachsen und nicht die Liebe, was wir menschlich denken oder was die Welt um uns als Liebe deklariert und sagt, ja, das ist Liebe. Die sollte eher in uns abnehmen. Die göttliche Liebe soll zunehmen. Schauen wir uns an zwei Punkten einmal an, wie die Liebe Gottes ist. Ich weiß, es gibt mehrere Punkte, aber ich muss halt auch an euren Magen denken, ne, um die Zeit. Die Liebe Gottes liebt ohne Verdienst. Gott sandte Jesus aus Liebe zu uns auf diese Erde in eine Zeit, wo wir nicht liebenswert waren. Er sandte Jesus in eine Zeit, wo wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, wo wir rebelliert haben. In diese Zeit sendet Gott seinen Sohn. Und wenn wir mal ehrlich sind und in uns schauen, dann ist unsere menschliche Liebe abhängig davon, an der Attraktivität meines anderen gegenüber, oder? Ich will jetzt nicht so auf das Äußerliche gehen. Es soll tatsächlich Menschen geben, die auch auf die inneren Werte achten und darauf auch schauen. Aber das ist eigentlich das, wo wir sagen, okay, hat es verdient, ich liebe ihn jetzt, ja, lohnt es sich, meine Liebe zu investieren. Also wir schauen schon drauf nach der Attraktivität meines Gegenübers, ob er jetzt meine Liebe verdient oder nicht. Wir lieben, wenn uns jemand liebenswert erscheint. Aber so ist Gottes Liebe nicht. Gottes Liebe ist anders. Er liebt ohne Verdienst. Er liebt uns, weil er uns liebt. Weil er Liebe ist, liebt Gott uns. Wir müssen nicht erstmal was Tolles vorweisen. Unabhängig davon, was wir geleistet haben. Und diese göttliche Liebe soll in uns reifen. Diese göttliche Liebe soll in uns groß werden, dass wir den Nächsten lieben, egal wie er ist. Egal, ob es verdient hat oder nicht. Denn diese Liebe kommt von Gott und soll zu den Menschen gehen. Zu meinem Nächsten. Ohne Verdienst. Das Zweite ist, die Liebe Gottes ist nicht passiv, sondern aktiv. Und der größte aktive Beweis Gottes ist, er sandte seinen Sohn. Ja? In dem Wissen, er wird sterben. Das ist der größte Beweis, dass Gott aktiv seine Liebe gezeigt hat. Echte Liebe ergreift nun mal die Initiative. Sie macht den ersten Schritt. Sie verkriecht sich nicht und rebelliert auch nicht und tritt auch nicht um sich, wenn irgendwie es unannehmlich wird oder wenn Streit auf dem Programm steht. Das macht die Liebe nicht. Sondern sie führt einen dahin, dass man erkennen kann, ich bin eigentlich nicht viel besser als mein anderer. Ich bin eigentlich nicht viel höher und ich stehe auch nicht über meinem Nächsten. Weil Gott liebt ihn genauso sehr wie mich. Ich habe nicht das Privileg allein gepachtet der Liebe Gottes, sondern der Gegenüber genauso. Auch wenn er gerade so querschießt, ne, liebt Gott ihn trotzdem. Und ich habe nicht das Recht, mich über ihn zu stellen und zu meinen, ich verurteile ihn jetzt oder lass ihn links liegen. Es wird deutlich, dass göttliche Liebe kein Gefühl ist. Ja? Also sie ist eine Herzenshaltung, sie ist eine Einstellung, in der ich mich sage, ich möchte lieben, ich möchte diese Liebe ausüben. Sie ist eine Anweisung auch von Gott. In 1. Petrus 1, 22 sagt Petrus, liebt, nicht wartet auf Gefühle und dann liebt, liebt. Seine Anweisung. Oft machen wir Liebe von Gefühle abhängig. Wir warten auf Emotionen, wir warten auf etwas in uns drinne, wo wir sagen, okay, ja, jetzt liebe ich, jetzt ist Liebe auf dem Programm. Oft machen wir unsere Emotionen, warten wir darauf. Aber göttliche Liebe ist nicht Diener unserer Emotionen. sondern die Liebe ist eine Dienerin meines Willens. Weil ich es möchte, liebe ich und ich warte nicht erst, ob mir danach ist oder nicht. Ja, so eine Liebe ist nicht in die Wiege gelegt worden bei uns, ne? Also, mir fällt es wahnsinnig schwer, so zu lieben. Und das ist ein Kampf jeden Tag. Aber es heißt ja nicht, dass die Frucht des Geistes sofort perfekt da ist, sondern sie soll wachsen. Wir bekommen diese Liebe auch nicht, wenn wir irgendeinen Kurs besuchen oder ein tolles Buch lesen oder meditieren oder was auch immer. Sondern sie ist das Werk des Heiligen Geistes. Und deshalb sind wir von der Quelle abhängig. Wir können so nicht lieben, ohne mit Gott verwurzelt zu sein und ständig in Kontakt mit ihm zu sein. Und meinen, ja, das wächst irgendwie schon. Das funktioniert nicht. Wir können nicht meinen, da andere Dinge wichtiger in unserem Leben hinzustellen und sagen, das ist mir jetzt aber wichtiger, und zu meinen, auf der anderen Seite, werde ich schon wachsen, das geht schon irgendwie. Das funktioniert nicht, wenn wir nicht mit ihm verbunden sind. Und nur wenn wir mit ihm verbunden sind, kann Wachstum geschehen, nur dann. Und nicht, wenn wir uns mit vielen anderen Dingen beschäftigen. Diese Liebe soll in uns größer werden. Und so werden wir auch Spuren hinterlassen, wenn wir an Gott dranbleiben. Aber wie gesagt, das braucht Zeit. Das ist nicht von jetzt auf gleich. Ich bin ein Antigärtner. Ich bin froh, dass unser Garten nur knapp 60 Quadratmeter hat. Eine Länge von 12 mal 6. Und da gehst du, in 10 Minuten ist der Rasen gemäht. Wunderbar. Und ich bin sogar mit dem Laubfegen schon fertig. Ist kein Blatt mehr auf der Wiese. Ich bin ein Antigärtner. Aber ich weiß selber als Antigärtner, dass ich habe einen Rasen eingesät, jetzt in diesem Jahr, im Mai war das, ich muss meine Frau suchen, oder April. Und dann sitzen wir dann da, oh, kommt denn schon was, haben wir das richtig gemacht? Und dann lege ich mich so auf den Boden, ne? Und dann, ja, da sind ein paar Grashalme, es kommt. Und dann bringt es nichts, wenn ich dann stehe und jedes Grashalm einzeln rausziehe. Und sage, jetzt komm schon, du schaffst es, ich habe dich doch gedüngt. Du machst es schon, du bist super. Bringt auch nichts, wenn ich schimpfe. Und sage, ach Mann, ey, falschen Samen gekauft, wahrscheinlich Montagssamen, ne? Bringt alles nichts, total sauer bin auf den Rasen. Es bringt nichts, der wächst dadurch nicht schneller. Es braucht Zeit. Man kann Wachstum nicht erzwingen. Und es werden auch nicht alle Früchte gleichzeitig zum Vorschein kommen. Es braucht Zeit. Vielleicht sitzt hier der eine oder andere und denkt, ja, ich bin wirklich nicht so fruchtbar, wie ich sein sollte. Die Früchte sind irgendwie noch nicht so sichtbar, alles nur voller Knospen. Und irgendwas mache ich doch falsch. Schau mal in dich hinein, überprüf dich mal und werde dir mal bewusst und frag dich, was dir wichtig ist. Was ist wichtig in deinem Leben? Was steht an erster Stelle? Was fesselt mich? Was beschäftigt mich mehr als Gott? Was ist es, was mich von Gott fernhält, anstatt zu ihm hinzieht? Was sind diese Dinge? Ich erwähne die ganze Zeit Frucht und nicht Früchte. Dabei haben wir 9 Eigenschaften gelesen. Aber Paulus sagt ja, die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude und so weiter. Von den Gaben des Geistes wissen wir, dass es unterschiedliche Gaben gibt. Und nicht jeder hat die gleiche Gabe wie der andere. Der eine kann singen, der andere kann Gitarre spielen, der kann das, der andere kann das, der andere kann das. Das kann der andere aber nicht. Bei der Frucht des Geistes aber ist es anders. Diese Eigenschaften bilden eine Frucht. Und in dieser Frucht befinden sich diese Eigenschaften. Das ist die Frucht des Geistes. Und Gott bringt nicht nur eine Facette dieser Frucht in uns zum Vorschein, sondern alle. Wir können uns nicht unseren Lieblingspunkt aussuchen, wo wir sagen, ja, darin bin ich gut. Ich habe mal so einen Test gemacht, ich bin mehr Sanguiniker als Choleriker oder Phlegmatiker. Ne? So. Und dann kann ich nicht sagen, weil die Freude so groß in mir ist, ist mir alles andere egal. Geht nicht. Ich kann mir nicht aussuchen, was mir am liebsten ist. Weil ich besonders gut lieben kann, brauche ich zum Beispiel keine Selbstbeherrschung oder Treue. Das geht nicht. Alle diese Dinge ergeben die Frucht des Geistes. Und Gott schafft keine Liebe in uns ohne Selbstbeherrschung, ohne Geduld, ohne Frieden. Er möchte uns komplett Christus ähnlicher machen, und zwar in allen Bereichen. Und da können wir mal schauen, wenn ihr Zeit und Lust und Muse habt, schaut euch mal Jesus an, wie er war, ob alle diese Facetten wirklich in ihn vorgekommen sind. Ja, sind sie. Und das ist unser Ziel, dass wir Christus ähnlicher werden in allen Bereichen. Wie können wir nun die Frucht des Geistes zum Wachsen bringen? Kommen wir kurz darauf. Irgendetwas müssen wir ja machen. Ja? Irgendwas müssen wir ja tun. Ich komme nochmal zurück zum Strom. Hier im Haus, Licht brennt, ihr hört mich durchs Mikro. Bei uns zu Hause liegt die Leitung im Haus. Da ist permanent Strom drauf. Hau mal hier die Wand auf am Lichtschalter und pack das Kabel mal blank an. Aber bleib mit dem Boden verbunden, dann liegst du aber ganz schnell auf dem Boden. Wir hatten mal unsere Wohnung renoviert. Oder früher, wo in der WG war, haben wir eine Wohnung renoviert. Mein Bruder kam vorbei. Finde ich ganz lustig. Und der streicht wie wild. Wenn man Wohnung streicht, sollte man das im Hellen machen, weil dann kann man den Strom abschalten im Haus. Ne? So. Steckdose rausgeschraubt und mein Bruder sagte, ich streich diese Wand. Ja gut, mach. Okay, streicht. Und ich war an der anderen Wand dran. Und dann sehe ich nur einen Moment, wo er über die Steckdose fährt mit dieser nassen Rolle. Wusch! Und liegt auf der anderen Seite der Wand. Ist mit einem nassen Rolle über die offene Steckdose gefahren. Das ist nicht angenehm. Und er liegt dann da und am Zittern. Das war lustig, aber ist für ihn nicht in dem Moment. Pack die Leitung mal an, da ist Strom drauf. Permanent ist da Strom drauf. Und da fließt so viel Strom, wir brauchen gar nicht so viel. Deswegen bauen wir so Hilfsmittel ein. Ne? Elektriker, hört mal bitte weg. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber wir bauen so Lichtschalter ein, wir bauen Steckdosen ein, Abzweigdosen, um mehr Leitungen dahin und hierhin zu legen. Ja, damit wir sagen können, jetzt will ich Strom, jetzt will ich keinen Strom. Jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich es nicht. Es ist aber permanent Strom da auf der Leitung. Und diese Leitung ist ein Bild für den Geist Gottes, der einen Kanal zu uns geschaffen hat, und indem wir komplett verbunden sind zu den Kindern Gottes, ist er gelegt. Und er versorgt uns mit dem Wollen und mit der Kraft, die wir brauchen, um es umzusetzen, um die Frucht des Geistes in uns wachsen zu lassen. Die Power ist da. Der Strom fließt. Aber wir müssen die Mittel benutzen. Wir müssen den Lichtschalter anmachen. Nein, gar keinen einbauen. Wir brauchen dafür eine gesunde Beziehung zu Gott. Und wir können uns nicht ständig mit anderen Dingen, wie ich schon sagte, beschäftigen und meinen, das ist jetzt wichtig, weil mir das jetzt so gut tut, weil mir das jetzt Spaß macht und meinen, wir werden wachsen. Wir müssen ständig eine Beziehung zu Gott haben. Wir müssen ständig mit ihm in Kontakt sein, durch das Wort, durch das Lesen. Was sagt der Psalmist im Psalm 1? Nachsinnt darüber Tag und Nacht. Ständig in Gedanken das haben. Das als wichtig zu erachten, mit Gott über Dinge zu sprechen, ihn teilhaben zu lassen an meiner Freude, an meinem Leid, an meinem Erfolgen und an meinen Misserfolgen. Wir müssen ständig in Beziehung, in Kontakt mit Gott zu sein, mit ihm reden. Es hilft auch, Gemeinschaft mit Gläubigen zu haben. Und die anderen Dinge, die das Wachstum aufhalten, die sollten wir lieber loswerden. Und wenn wir ausgemacht haben, so einen Stromprüfer drangehalten haben, wo Strom fließt und wo nicht, dann sollten wir diese Leitung vielleicht ersetzen. Dann sollten wir das vielleicht auswechseln, was uns von Gott fernhält, anstatt zu ihm zieht. Womit wir uns beschäftigen, das beeinflusst uns auch. Wenn wir uns umgeben von der Liebe der Welt, wenn wir uns umgeben von Meinungen über Liebe, was die Welt denkt, dann wird diese Liebe in uns größer werden. Und die Liebe Gottes wird immer mehr abnehmen, weil das uns beeinflusst und wir uns damit beschäftigen. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch fokussiert, dass wir uns fokussieren auf das, was wir tun können, damit das Wachstum geschieht, damit Wachstum geschieht in unserem Leben und das Wachstum gefördert wird. Ihr wisst am besten, wo es bei euch dran ist, was euch fördert, anstatt wegnimmt. Immer wieder zu überprüfen, wie nah, wie dicke bin ich noch mit Gott unterwegs? Wie ist meine Beziehung zu ihm? Welchen Stellenwert nimmt Gott jeden Tag bei uns ein? Das ist es leider, ne? Das ist leider jeden Tag. Wir können da keine Zeitschaltuhr zwischenklommen und sagen, ja gut, Montag, das ist so der erste Tag der Woche, ey, da geht es mir so schlecht, ey, da will ich lieber mich auf Arbeit konzentrieren. Und irgendwann mal so ab Mittwoch, Donnerstag, da geht es zum Wochenende, jo, alles klar, jetzt kann ich auch mal morgens ein bisschen Bibel lesen oder wann auch immer. Und jetzt kann ich auch mal Gott meine Erfolge mitteilen. Nein, es geht nicht um Gefühle, es geht nicht darum, wie wir uns fühlen, wann ich denn bereit bin, mit Gott in Verbindung zu gehen. Ständig, jeden Tag. Das ist es leider, jeden Tag. Welchen Stellenwert nimmt Gott bei mir ein? Die andere Frage, in wie viele Bereiche lasse ich Gott mit rein? In alle Bereiche? Oder gibt es einen Bereich, Herrgott, da, das passt irgendwie nicht mit dir so zusammen? Dann wäre es der erste Bereich, den du lieber abschaffen solltest. Ist Gott in jedem Bereich bei dir? Gibt es Dinge oder Gewohnheiten in unserem Leben, die mich zu Gott hinbewegen? Denn das soll es ja sein, als Christ, dass ich näher an Gott stehe. Oder gibt es mehr Dinge, die mich von ihm wegtreiben, die mich, ja, wo ich lieber bin? Ich hoffe, dass die Frucht des Geistes euch wieder schmackhaft geworden ist, dass ihr darüber ein bisschen mehr nachdenkt. Und ich fände es wirklich super, wenn wir jeder, der hier ist, jeder, der das hört, und wir als Gemeinde zusammen, wenn dieser Wachstum geschieht in uns, dass wir in jedem Bereich immer mehr, immer größer, immer stärker werden und dass diese Eigenschaften wachsen in uns. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr Gott in der nächsten Zeit ganz gezielt darum betet oder bittet, dass diese Frucht in euch größer wird, dass er euch Kraft gibt und das Wollen schenkt, wirklich dieses Wollen in euch hineinlegt, dass ihr es möchtet, umzusetzen. Dass das Wachstum geschieht, das ist mein Wunsch und ich bin auch noch am Arbeiten und wäre gut, wenn ihr alle mitarbeitet an euch. Vielen Dank. Amen.